Sie waren bis zu Ihrer Emeritierung vor 2 Jahren Professor für Erziehungswissenschaften in Frankfurt am Main und sind seitdem Seniorprofessor am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Micha Brumlik, Sie sind Pädagoge, Religionsphilosoph, Publizist und Sie sind ein deutscher jüdischer Intellektueller, der sich Zeit seines Lebens intensiv mit dem Zionismus beschäftigt hat, mit dem Projekt Israel. Israels Existenz sei Teil der Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland, hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt. Hat Sie diese Feststellung gefreut und befriedigt?
Im Grundsatz ja. Freilich ist es nicht gleichgültig, in welcher inneren und äußeren Verfassung sich der Staat Israel, immerhin die einzige Demokratie im Mittleren Osten, befindet. Da gibt es doch vieles, was unserem Demokratieverständnis zuwiderläuft, ganz abgesehen von der völkerrechtlichen Problematik der Eingliederung und Besatzung von Gebieten der sogenannten Westbank.
In Israel herrscht derzeit Wahlkampf. Eine Regierungskrise hat Neuwahlen im kommenden März erzwungen. Und eine Ursache dieser Krise ist, dass die Regierung Netanjahu ein Gesetz durchs Parlament bringen will, das Israel als jüdischen Staat definiert, als Staat des jüdischen Volkes. Sie befürchten, dass Netanjahu, wenn er damit durchkommt, die größte Krise des jüdischen Volkes seit der Shoah auslösen könnte. Wieso ist denn Israel etwa nicht der Staat der Juden?
Das ist ja genau der Punkt. Israel ist als jüdischer Staat gegründet worden und man fragt sich jetzt natürlich, wozu und warum dieses Gesetz. Im Umkreis des Gesetzgebungsverfahrens wurde dann bekannt, dass im Zuge dieses neuen Gesetzes die Sprache des zweitgrößten Bevölkerungsteils in Israel, der Araber, als zweite Amtssprache aufgehoben werden soll, sodass dann nur noch Hebräisch als Amtssprache gilt. Das ist das eine Problem, weil das ja dazu führen würde, dass immerhin gut ein Viertel der Bevölkerung dadurch systematisch zurückgesetzt werden würde. Zum anderen kann es natürlich sein, dass ein solches Gesetz eine wünschenswerte Laisierung vor allem des Familienrechts weiter verhindern würde, weil wenn es ein jüdischer Staat ist, so würden jedenfalls die religiösen Parteien sagen, dann muss auch ein Teil der Gesetzgebung jüdisch, das heißt rabbinisch sein. Und das ist in Israel im Familienrecht durchaus der Fall. Dort kann man nicht säkular heiraten, man kann sich auch nicht säkular scheiden lassen, sondern die Ehe- und Familiengesetzgebung wird von den Religionsgemeinschaften wahrgenommen.
Und das würde sich noch verstärken dann?
Das würde sich, glaube ich, durch ein solches Gesetz verstärken, dass eine Änderung dessen in Richtung einer säkularen Gesetzgebung vermutlich ganz und gar unmöglich wird.
Aber warum meinen Sie, dass all das die größte Krise des jüdischen Volkes seit dem Holocaust auslösen könnte?
Weil sich in der größten Diaspora, nämlich in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, inzwischen ohnehin eine Spaltung der Juden mit Blick auf den Staat Israel und seine Politik abzeichnet. Es gibt dazu vom letzten und vorletzten Jahr eine Untersuchung des Pew Research Institutes, das nachgewiesen hat, dass zumal die Generation von Jüdinnen und Juden im Alter zwischen 30 und 40 sich immer stärker von Israel und der Identifikation mit Israel entfernt, dass immer weniger von ihnen überhaupt jemals in Israel gewesen sind und sie mit der dortigen religionspolitischen Verfassung schon mal überhaupt nichts anfangen können. Zudem sind das Leute, die häufig sehr stark menschenrechtlich und egalitär eingestellt sind und denen eine solche Gesetzesänderung schlicht und ergreifend als nationalistisch vorkommen würde. Und das ist nicht mehr ihr politisches Selbstverständnis.
Aber der Staat Israel braucht ja die Diaspora.
Der Staat Israel braucht die Diaspora nun mehr aus mentalen Gründen der Unterstützung. Die USA haben den Staat Israel aus Bündnis- und verteidigungspolitischen Gründen bisher sehr stark, mindestens im militärischen Bereich, unterstützt. Also dazu würden auch Spenden aus der jüdischen Diaspora überhaupt nicht zureichen. Es geht da mehr um eine mentale Unterstützung.
Nur um das mal rein zahlenmäßig zu veranschaulichen. Es gibt weltweit, meine ich, 15 bis 16 Millionen Juden.
Ja,
ein Drittel von denen lebt in Israel, die anderen außerhalb. Sie wohnen in Berlin und Berlin beobachtet ja seit einigen Jahren die entgegengesetzte Bewegung.
Ja, in Berlin leben geschätzt zwischen 15.000 und 30.000 Israelis. 15.000 ist die gesicherte Zahl. Über die anderen weiß man deswegen nichts, weil das häufig Leute sind, die von ihren Eltern Pässe der Europäischen Union geerbt haben und dann als Franzosen, Rumänen oder Polen in Berlin leben. Also deswegen weiß man das nicht so genau. Ein weiterer Diskussionspunkt ist, ob das jetzt Leute sind, die vor allem aus materiellen Gründen hier sind, weil, das war eine große Diskussion für ein paar Wochen, etwa der Schokoladenpudding hier billiger ist, als das in Israel der Fall ist. Nach empirischen Untersuchungen, die wir haben, stellt sich heraus, dass das in aller Regel nicht der Grund ist. Also wir wissen, dass jedenfalls in Berlin ein großer Teil derer, die hierher gekommen sind, Leute sind, die aus verschiedensten politischen Gründen nicht mehr willens sind, die Situation in Israel zu unterstützen, die sich nach einem weltoffenen, künstlerischen und intellektuellen Milieu sehnen, das sie in Berlin eher finden, die darüber hinaus, auch das kennen wir natürlich, einfach Party machen wollen, nicht zuletzt Personen, die nach 3 Jahren einer sehr anstrengenden und stressigen Militärzeit im Ausland Entspannung suchen. Aber soviel ich weiß, sind es doch meist kritische Bürger, die resigniert dem Land dort den Rücken gekehrt haben.
Wir berühren jetzt ein Kernproblem der Existenz dieses Staats Israel, der als zionistischer und säkularer Staat gegründet worden ist, aber immer mit dem Dilemma leben musste, dass Judentum sowohl eine Religion als auch ein Volk bezeichnet.
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, was das jüdische Volk, was das Judentum, was die Juden sind. Sie haben es gesagt, eine Religion. Andere sagen ein Volk, also eine Ethnie. Dritte wiederum sagen,
weil die Abstammung ja eine wichtige Rolle spielt. Ja, wer eine jüdische Mutter hat, ist Jude.
Auf jeden Fall jüdisch. Ansonsten wird man Jüdin oder Jude dadurch, dass man nach rabbinischen Kriterien förmlich konvertiert. Neuerdings werden noch andere Kriterien diskutiert. Sind die Juden nicht eine Schicksalsgemeinschaft? Handelt es sich nicht um eine Kultur oder um eine Zivilisation? Dass das Judentum ähnlich eine Zivilisation sein, wie man von einer christlichen oder einer islamischen Zivilisation sprechen kann. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, was das Judentum auf jeden Fall ist. Es ist eine Religion. Ich würde meinen, dass auch der ethnische Zusammenhalt ohne den Kern der Religion in ihren unterschiedlichen Ausformungen nicht funktioniert. Und ich würde in gewisser Weise einräumen, dass das Judentum auch eine Kultur ist mit einem eigenen Korpus an Literatur und Kunst und intellektuellen Traditionen. Aber um Mitglied zu werden, führt nach wie vor kein Weg daran vorbei, sich in irgendeiner Weise religiös zu verorten.
Jüdische Kultur, Judentum als Kulturgemeinschaft, was ist die Essenz?
Also der israelische Schriftsteller Amos Oz und seine Tochter Fonja Oz Salzberger haben vor kurzem zusammen einen interessanten Langessay publiziert unter dem Titel, wenn ich mich nicht irre, Juden und Worte, in denen sie den Nachweis führen wollten, dass das Judentum eine Kultur ist, eine Literalkultur. Da ist um Literatur, um Lesen, Lernen, Diskutieren und Argumentieren an einem Korpus kanonischer Texte geht. Eine Kultur der literarischen Verständigung im Lichte einer gegebenen 2500 Jahre alten Texttradition.
Also der Bibel, der Torah.
Der Bibel, der Torah, vor allem der talmudischen und rabbinischen Schriften, bis hin zur jüdischen Mystik, der Kabbalah.
Ihr Vorname Micha ist nicht etwa eine Abkürzung von Michael, sondern Micha heißt einer der Propheten im Alten Testament. Haben Sie da einen besonderen Bezug, gerade zu diesem Propheten Micha?
Den habe ich im Laufe der Jahre gewonnen. Hebräisch heißt es dann nicht Micha, sondern Micha. Und dort findet sich unter anderem der Satz, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Also das ist ein Prophet, der schon vor mehr als 2.500 Jahren, wahrscheinlich 2.800 Jahren, gesehen und verstanden hat, dass der Kern des jüdischen Glaubens in einer bestimmten ethischen Einstellung besteht.
Es ist dir gesagt Mensch, nicht es ist dir gesagt Jude.
Es ist dir gesagt Mensch, genau.
Also ein sehr universaler Ansatz, der sich auch an den Einzelnen richtet.
Ja, also weil ja die prophetische Predigt auch starke universalistische Züge hat, im Unterschied zu anderen Büchern der hebräischen Bibel.
Aber der Abschluss des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel, das war ja in gewisser Weise ein Vertrag.
Ja.
Das war doch aber nur ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk.
Das ist völlig richtig. Freilich hat die rabbinische Theologie später einen Gedanken entwickelt, den man als den Gedanken des noachidischen Bundes bezeichnen kann. Demnach hat Gott, nachdem er nach der Sintflut das Weiterleben der Menschheit auf der Erde zugelassen hat, mit allen Menschen, mit allen Völkern einen Bund geschlossen, der weniger umfangreich ist als die Bundesbestimmungen mit dem Volk Israel. Das sind 6 Verbote: kein Götzendienst, keine Unzucht, kein Fleisch von lebenden Tieren essen und eine positive Vorschrift des noachidischen Bundes: jeder Mensch, jedes Volk ist geheißen, unter Rechtsverhältnissen zu leben. Und das gilt nun für alle Menschen und keineswegs nur für die Juden.
Sie sehen sich der Aufklärung verpflichtet, der kritischen Vernunft. Nun geht ja Aufklärung nicht ohne weiteres mit einer Offenbarungsreligion wie dem Judentum zusammen. Sie haben zu diesem schwierigen Verhältnis ein Buch geschrieben. Vernunft und Offenbarung ist der Titel. Wo finden Sie denn in der jüdischen Überlieferung, also in der späteren Überlieferung des rabbinischen Judentums, einen Weg zu Vernunft und Aufklärung?
In den universalistischen Normen. Und das ist eine Thematik, die übrigens auch hier gerade in Berlin schon vor mehr als 200 Jahren etwa von Moses Mendelssohn, vorher sogar noch in Amsterdam, also von Spinoza, diskutiert worden ist. Es sind diese moralischen Ansprüche an den Menschen, die nach Mendelssohn aus der Vernunft kommen. Will heißen, und das gilt auch für viele orthodoxe Juden, man muss sich gar nicht so viele Gedanken machen, nun spekulativer, theologischer Art, wie das jetzt mit Gott ist oder nicht, sondern wir sagen, wir haben diese Weisungen, die gehen uns an. Und ein Philosoph wie Emmanuel Levinas hat das versucht zu verdeutlichen. Das ungeschützte Antlitz des Anderen, das uns zur Verschonung aufruft. Also es kommt mehr auf diese Normen an und auf den Kontext, dem sie entstammen. Und indem ich nun sage Amen, sage ich, ich beglaubige das. Ich beglaubige. Beglaubigen und Glauben sind nicht unmittelbar dasselbe. Ich habe diese historisch überkommenen Aussagen, diese Normen, diese moralischen Prinzipien, die beglaubige ich. Und nun glaube ich, dass sowas nicht im leeren Raum steht, sondern es bedarf einer kulturellen Form. Und das sind dann für mich mindestens die monotheistischen Religionen mit unterschiedlichen Akzenten.
Wobei eben im Unterschied zur katholischen Kirche das rabbinische Judentum kein Dogma hat, keine Zentrale, die sagt, das ist die Wahrheit, sondern es ist ein dauernder Diskussionsprozess.
Ja, also es gibt keinen Vatikan, das ist richtig. Dogmen im Sinne von Glaubenssätzen, was da geglaubt werden soll, Einnaturenlehre, Zweinaturenlehre, Trinität oder Dreifaltigkeit, das gibt es so auch nicht. Aber mindestens die orthodoxen Juden, die würden schon sagen, also das ist das Minimum, auch an lebenspraktischen Normen, was Speisegesetz und anderes angeht, was einzuhalten ist, woran ich mich noch nicht halte.
Sie haben Ihren autobiografischen Aufzeichnungen, ich würde sie jetzt nicht eine richtige Biografie nennen, Sie haben das Buch 1996 veröffentlicht. Ja. Der Titel ist Kein Weg als Deutscher und Jude. Dem haben Sie ein Zitat von Philip Roth vorangestellt. All this talk about identities, your identity is just where you decide to stop thinking. Also deine Identität ist da, wo du aufhörst zu denken. Ist das auch heute noch so ein bisschen Ihre Bilanz?
Nein, eigentlich nicht. Also ich denke heute immer wieder darüber nach, was meine Identität, man kann das vielleicht anders übersetzen, mein Selbstverständnis als jüdischer Mann in Deutschland ist. Das Buch hatte damals, ich war noch keine 50, den Titel »Kein Weg als Deutscher und Jude«. Das war eine Anspielung auf ein Buch des deutsch-jüdischen Autors Jakob Wassermann, Mein Weg als deutscher Jude. Und ich wollte also damals, aus den 20er Jahren, 1996, deutlich machen, also diese Synthese geht so umstandslos nicht mehr. Das funktioniert nach dem, was passiert ist, nicht mehr. Heute würde ich immer noch sagen, also ich bin ein religiöser, ethnischer Jude mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Vor kurzem hat sich die Befreiung von Auschwitz zum 70. Mal gejährt. Dass nach dem Ende der Shoah, nach dem Ende des Holocaust, Hunderttausende von Überlebenden der Lager nach Palästina ausgewandert seien, um dort den Staat Israel zu gründen. Dass es also Israel nur als Folge des Holocaust gäbe und dass es dadurch auch gerechtfertigt und legitimiert sei, das ist eine weit verbreitete Auffassung geworden. Manche sagen gar ein Gründungsmythos Israels. Herr Brumlik, stimmt das eigentlich? Gäbe es den Staat Israel ohne den Holocaust nicht?
Also das ist sehr schwierig zu beantworten. Zunächst, es war mit Sicherheit nicht so, dass der Staat deswegen gegründet werden konnte, weil Hunderttausende Überlebende dorthin emigriert sind. Worüber man schon eher diskutieren kann, ist, dass ohne den Zweiten Weltkrieg und ohne den Holocaust es in den Vereinten Nationen keine Abstimmungsmehrheit für die Teilung des ehemaligen Mandatsgebiets Palästinas, das die Briten ja gerade aufgegeben hatten, gegeben hätten. Wir wissen zum Beispiel heute, dass die Sowjetunion und ihre Satelliten dem deswegen zugestimmt haben, weil sie hofften, dass ein sozialistischer israelischer Staat gewissermaßen die Position des britischen Imperialismus in der Region schwächen würde. Also insofern hat es was mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu tun. Tatsächlich aber entsteht der zionistische Gedanke als Reaktion auf den europäischen Antisemitismus um die Jahrhundertwende. Schon vor dem Holocaust sind Zehntausende von Juden und Jüdinnen, also aus dem Deutschen Reich und Österreich, natürlich nach Palästina emigriert. Keineswegs waren das unbedingt die meisten. Viele andere sind nach Großbritannien oder Nordamerika oder auch Mittelamerika emigriert, aber ein nicht unbeträchtlicher Anteil ist nach Palästina emigriert.
Aber die große Einwanderungswelle dann kam, glaube ich, erst nach Gründung von Israel und das waren vor allem Juden aus den arabischen Ländern.
Ja. Als Reaktion auf die Gründung des Staates Israel entbrannte in manchen arabischen Staaten von Marokko bis in den Irak eine massive judenfeindliche Stimmung und Haltung und das führte dann viele orientalische Juden, so nennen wir das heute, dazu, nach Israel auszuwandern.
Micha Brumlik, Sie wurden 1947 im schweizerischen Davos geboren. Ihre Eltern waren ursprünglich aus Hessen, aus Gießen und aus dem Frankfurter Ostend. Die Mutter aus dem Ostend. Die Eltern Ihrer Mutter waren aus Galizien vor dem Ersten Weltkrieg nach Frankfurt Ostend gezogen. War das Ostend damals so etwas wie in Berlin das Scheunenviertel?
Also genau so ein das war ein jüdisches Viertel. Dort waren Wohnungen und anderes preisgünstig und die osteuropäischen Juden, galizische Juden, die ja oftmals finanziell nicht so gut gestellt waren, haben sich dann dort angesiedelt und wo die einen wohnen, sind andere danach gezogen.
Ihre beiden Eltern waren überzeugte Zionisten?
Also mein Vater auf jeden Fall, meine Mutter eher gefühlsmäßig.
Warum sind Sie dann nicht schon, sagen wir mal, in den 30er Jahren gleich nach Palästina ausgewandert? Wie kam es, dass Sie in der Schweiz gelandet sind?
Nun, mein Vater ist als zionistischer Jugendleiter bis 1938 in Deutschland geblieben und ist dann über eine zionistische Lehrfarm in Jugoslawien in die Schweiz gegangen. In die Schweiz deshalb, weil er lungenkrank gewesen ist und sich erstmal auskurieren musste. Und unter diesen Bedingungen konnte er 1938 auch noch in die Schweiz einwandern. Meine Mutter war eine kluge junge Frau, die Deutschland bereits im Frühsommer des Jahres 1933 verlassen hat. Sie hat gespürt und gewusst, was in Deutschland passieren könnte. Und da sie Verwandte, Geschwister sowie Cousins und Cousinen in Frankreich, namentlich in Metz hatte, ist sie zunächst nach Frankreich ausgewandert. Dann nach dem Sieg der Wehrmacht über Frankreich war sie dann mit ihren Verwandten erst eine kurze Zeit in Bordeaux, im sogenannten Freien Frankreich, im Vichy-Frankreich, wo sie es aber nicht lange ausgehalten haben, weil die Hatz, zumal auf ausländische Juden, dort sehr stark gewesen ist, weswegen sie nach Paris gegangen sind, wo es auch wieder Verwandten also gab.
In die Zone, die von der deutschen Wehrmacht
besetzt war. Von der deutschen Wehrmacht und sich dort 1,5 Jahre ohne den vorgeschriebenen Stern am Mantel bewegt haben. 1942 kam es dann zu einer Aushebung und Deportation der ausländischen Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Juden wurden verhaftet und im Winterzirkus im Juli 1942 war das, glaube ich, zusammengetrieben. Und das Heldenstück meiner Mutter und ihrer Tante ist es gewesen, dass sie, als die Polizei, die französische Polizei, informiert von Mitbewohnern des Hauses an der Tür geklingelt haben, sie einfach nicht aufgemacht haben. Die Polizei hat die Tür nicht aufgebrochen, sondern ist unverrichteter Dinge wieder weggegangen. Und noch in derselben Nacht sind meine Mutter und ihre Schwester geflüchtet und dann sehr strapaziös über die französischen Alpen schließlich an die Schweizer Grenze gekommen. Sie haben sich dann nicht an der Grenze, sonst wären sie zurückgeschickt worden, sondern in Kanton Genf selbst gestellt. Und da hat man geflohene, geflüchtete Juden nicht mehr zurückgeschickt 1942.
1952 sind Ihre Eltern dann mit Ihnen, Sie waren 1952 5 Jahre alt, nach Frankfurt gezogen. Aber vorher gab es ja noch einen Versuch Ihrer Mutter, in Israel Fuß zu fassen.
Ja. Naja, also es gab ein Zerwürfnis zwischen meinen Eltern, das auf eine Trennung hinauslief. Mein Vater ohnehin war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, nach Israel auszuwandern. Meine Mutter hat es versucht, war knapp ein Jahr als junge Frau mit einem kleinen Kind dort, ist nach dem, was sie mir erzählt hat, dort nicht sehr freundlich empfangen worden, weil irgendwie junge Frauen mit kleinen Kindern, die galten nicht so recht als integrierbar. Weswegen sie dann, wenn ich mich richtig entsinne, nach knapp einem Jahr zu meinem Vater zurückgekehrt ist. Also da war die Ehe praktisch kaputt. Sie sind aber dann dennoch äußerlich zusammengeblieben und dann 1952 nach Westdeutschland, nach Frankfurt zurückgegangen. Was meine Mutter nie verwunden hat, kurz bevor sie gestorben ist, hat sie mir mal erzählt, dass die Rückkehr nach Deutschland für sie so gewesen sei, als träte sie an offene Gräber, weil einfach ein Teil ihrer Familie von Deutschland aus deportiert und in Polen ermordet worden ist.
Also eine Rückkehr ins Land der Mörder, weil sie eigentlich im Land ihres Traums, klingt jetzt vielleicht zu groß, aber eben doch in Israel gescheitert ist.
Bei meiner Mutter war Israel nicht das Land ihres Traums. Also sie hat später immer wieder mit dem Gedanken gespielt, vielleicht nach Frankreich zu gehen. Also eigentlich war das Land ihres Traums Frankreich, aber das war schwierig, also wie es immer so ist. Also mit ihren Geschwistern war es auch immer ein bisschen spannungsreich und sie hatte Angst, den Geschwistern irgendwie auf der Tasche zu legen oder sowas.
Hat sich dieses Gefühl, eben jetzt zurückkommen zu müssen in ein Land, in dem man eigentlich nicht leben will, hat sich das irgendwie auf Sie als Kind dann auch übertragen?
Selbstverständlich. Mir war klar, dass ein Land ist, in dem Juden nicht leben sollten. Und als dann im Jahr 1958, ich war 11 Jahre alt, von Israel aus eine zionistische Jugendorganisation gegründet worden ist, bin ich da nicht nur spontan hingegangen, sondern von meinen Eltern auch hingeschickt worden und habe da eine sehr beglückende Jugendzeit also erfahren. Ich würde heute im Rückblick sagen, dass für mich das seelische, das psychische Überleben im Nachkriegsdeutschland ohne diese zionistische Jugendorganisation mit diesem Ausblick nach dem Abitur den Staub Deutschlands von den Füßen schütteln zu können, sehr, sehr schwer nur zu ertragen gewesen wäre. Zumal, wie gesagt, bei uns zu Hause das auch in vielen Hinsichten sehr, sehr krisenhaft gewesen ist.
In Ihrem Buch Kein Weg als Deutscher und Jude, da erzählen Sie ja von dem Leben in dieser zionistischen Jugendbewegung in Deutschland damals. Das klingt für mich ein bisschen sehr nach Pfadfinder, nach nationalen Ritualen auch.
Genau, das war's. Das war absolut pfadfindermäßig. Wir hatten 2 oder 3 Sommer-, Winter- und Frühlingslager im Jahr. Wir haben uns jede Woche getroffen. Kreistänze, gemeinsames Singen, Lagerfeuer, das war ganz und gar im klassischen Sinne jugendbewegt. Ich kann nur sagen, also, dass dieser jugendbewegte bündische Gedanke schon sehr früh auch auf jüdische Jugendliche in Deutschland übergesprungen ist. Nicht zuletzt deshalb übrigens, weil deutsche Jugendverbände oftmals jüdische Kinder und Jugendliche, also wir reden jetzt über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, gar nicht aufnehmen wollten. Und auch gerade in Polen, wo es ja große jüdische, jiddisch sprechende Minderheiten gegeben hat, hat der jugendbewegte Gedanke blitzartig um sich gegriffen und war gewissermaßen auch der Humus, der Nährboden für die Gründung zionistischer Gemeinschaftssiedlungen im damaligen Palästina.
Wie sollte ein zionistischer Junge sein? Sollte er die Beatles hören oder?
Nein, er sollte stolz auf sein Volk sein. Er sollte seine Geschichte kennen. Er sollte sich mit Hebräisch beschäftigen. Er sollte sich darauf festlegen, nach Abschluss der Schulzeit nach Israel zu gehen. Und vor allem sollte er einen jugendbewegten Lebensstil führen. Das hieß damals nicht rauchen, kein Alkohol trinken, nicht in Diskotheken mit sogenannten bürgerlichen Tänzen zu gehen. Und wie das mit der Sexualität war, war nochmal so eine Frage für sich.
1963 begann in Frankfurt der große Auschwitz-Prozess. Da waren Sie 16 Jahre alt. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ganz ehrlich gesagt, völlig unzureichend. Was ich vom Holocaust und zumal von Auschwitz wusste, das haben mir meine Eltern nicht erzählt. Das hatte ich aus diesem Roman von Leon Uris, Exodus, wo es einen Charakter gibt, also der das überlebt hat. Ansonsten ist uns auch in unserer Jugendgruppe über den Holocaust im engeren Sinne nicht so viel erzählt worden. Womit wir konfrontiert wurden, das waren die heldenhaften Anteile. Also die Geschichten der jüdischen Partisanen in Russland und Polen und nicht zuletzt die Geschichte der jüdischen Revolte im Warschauer Ghetto. Deswegen hatte ich von dem, was sich da wirklich in Auschwitz abgespielt hat, was da verbrochen wurde, ehrlich gesagt keine Vorstellung. Wir hatten zwar einen aus dem Milieu der bekennenden Kirche stammenden Deutschlehrer, der dann mit uns also in den Prozess gegangen ist, der uns auch, also Erwin Leisers Film, Mein Kampf, gezeigt hat, aber ich konnte dem nicht richtig folgen und muss auch heute noch zu meiner Schande gestehen, dass ich vom Vorsitzenden Richter im Prozess zurechtgewiesen wurde, weil ich mich da allzu pflegelhaft hingelümmelt hatte. Ich wurde dann ermahnt und man hat mir gesagt, so können Sie hier nicht sitzen, ein bisschen mehr Achtung vor dem Gericht. Das war natürlich sehr beschämend. Nein, damals im Alter von 15, 16 habe ich nicht begriffen, was es mit Auschwitz auf sich hatte.
Nach 2000 waren Sie 5 Jahre lang Direktor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Das Institut heißt nach dem sozialdemokratischen Richter, der, weil Jude 1936 aus Deutschland flüchten musste. Fritz Bauer kehrte zurück aus der Emigration und wurde vom sozialdemokratischen hessischen Ministerpräsidenten Zinn als Generalstaatsanwalt berufen. Und Fritz Bauer hat dann in dieser Position den Auschwitz-Prozess gegen den Widerstand der alten Nazis in Polizei und Justiz durchsetzen müssen. Was war das für ein Mann?
Also es ist ein Gigant gewesen. Das war jemand, der immer ein Demokrat, ein Republikaner und übrigens ein deutscher Patriot gewesen ist. Also sein Motto über den Auschwitz-Prozess war, Gerichtstag halten über uns selbst. Und dieses über uns, das war das deutsche Volk. Mittlerweile nun, und es gibt einen Streit zwischen verschiedenen Biografen und Biografien, wissen wir, dass Fritz Bauer, einem assimilierten jüdischen Elternhaus entstammend, doch eine sehr viel jüdischere Jugend gehabt hat, als er später selbst bekannt geben wollte. Aber tatsächlich hat er sich, wenn ich es recht erinnere, vor allem als ein linker, deutscher Emigrant dargestellt, der schon als Staatsanwalt in Braunschweig Anklage erhoben hat gegen jene Ernst Rehmer und andere, die die Attentäter des 20. Juli zum Tode verurteilt und auch erschossen haben. Später dann als Generalstaatsanwalt in Hessen kam es ihm in der Tat weniger auf das an, was die Strafrechtswissenschaft als Sühne bezeichnet, sondern es ging um Aufklärung. Er wollte, dass jedenfalls die westdeutsche Bevölkerung erfährt, was ein großer Teil dieser Bevölkerung nur wenige Jahre vorher nicht nur den Juden, sondern auch sogenannten Geisteskranken, Zigeunern und anderen in mörderischer Absicht angetan hatte.
Sie haben 1967 Abitur gemacht und sind dann nach Israel gegangen, um dort zu studieren und haben in einem Kibbutz gelebt.
Ich lebte ein Jahr in einem Kibbutz, in dem auch meine Tante und meine Cousine lebten. Habe dort Hebräisch gelernt und war Feldarbeiter. Eine ganz neue Erfahrung für jemand, der jahrelang die Schulbank gedrückt hatte. Und dann im Anschluss studierte ich mit geteiltem Erfolg ein Jahr an der Hebräischen Universität in Jerusalem Volkswirtschaft und Philosophie.
Was heißt mit geteiltem Erfolg?
Volkswirtschaft mit keinem Erfolg, da ich ohnehin erst nie sehr gut in Mathematik gewesen bin, in Philosophie, weil mich das auch massiv interessiert hat. Mit gutem Erfolg, mit sehr gutem Erfolg. Gleichwohl musste ich damals einsehen, weil ich damals so links war, dass der Zionismus nicht mein Ding war. Und irgendwie wollte ich zurück in diese Studentenbewegung nach Frankfurt am Main.
Es gab unter den linken 68ern auch Antisemitismus, was auf den ersten Blick ja nicht verständlich ist. Denn es war doch eine Bewegung, die sich der universalen Aufklärung verpflichtet gefühlt hat. Vor allem aber natürlich dem Antifaschismus. Es ging doch eigentlich gegen die eigenen Väter, die bei Hitler mitgemacht hatten.
Naja, die waren Antisemiten sicher nicht in diesem Sinne, wie das jetzt die Nazis oder Julius Streicher oder der Stürmer gewesen sind, sondern diese besondere Form der Judenfeindschaft entwickelte sich aus dem, was heute Israel-Kritik heißt. Wenn man heute was gegen Juden und Judentum hat, dann wird man sich vor allem auf die sogenannte Israel-Kritik stützen. Mir ist das an mehreren Phänomenen klar geworden. Eines war mal eine Demonstration während des Libanon-Krieges 1982, wo auf einem Transparent dann stand Zionisten raus aus Israel. Und dann war klar, dass das 95% der jüdischen Bevölkerung sein würden, wenn man das ernst nimmt. Dann gab es, und das ist ja in den letzten Jahren gerade auch durch Wolfgang Krauser aufgedeckt worden, paranoide Vorstellungen, dass gewissermaßen alle Juden auch im Ausland, in der Diaspora, irgendwie Instrumente des imperialistischen israelischen Staats, wie man damals gesagt hat, gewesen seien, weswegen es Bombenanschläge auf Gemeindehäuser gegeben hat. Oder warum dann irgendwie auch Ulrike Meinhof plötzlich versucht hatte, die Nazis zu verstehen, dass also eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Judentum eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Kapital, dem Kapitalismus sein würde, was doch stark apologetisch klang. Also das gab es tatsächlich. Und das gibt es übrigens auch bis heute.
Zweifellos. In Deutschland, aber auch in ganz Europa. Herr Brumlik, zurück zu der Zeit, als Sie in Israel studierten. Wie unterschied sich das Land, das Sie damals kennenlernten, Ende der 60er Jahre, vom heutigen Israel?
Naja, das war damals schon auch im weitesten Sinne ein sozialistischer Staat. Man darf allerdings nicht vergessen, und das ist mir damals mit meinen 20 Jahren schon klar geworden, dass nach dem Sechstagekrieg und nach der Besetzung des Westjordanlandes eine Form von territorialem Nationalismus, lassen Sie mich mal so sagen, immer stärker geworden ist. Also ich habe irgendwie geahnt oder gefühlt, dass das kein gutes Ende nehmen würde.
In Ihrem Buch Kritik des Zionismus, das haben Sie 2006 publiziert, sprechen Sie sogar davon, dass mit dem Sieg im Sechstagekrieg, das war ja 1967, die Selbstzerstörung Israels begonnen habe. Ja. Das ist ja ein sehr hartes Urteil. Wie muss man das verstehen?
Also wenn man davon ausgeht, dass das Ziel des Zionismus war, des Staatsgründen-Zionismus, wie ich immer sage, es gab auch einen Kulturzionismus, einen jüdischen Staat zu gründen. Nun muss man schon feststellen, alleine aufgrund der demografischen Gegebenheiten, dass der jüdische Staat innerhalb der Grenzen von 67 mit einem Viertel von Nichtjuden auskommen mussten. Und das gibt es. Also es gibt solche Staaten, Belgien, also wir haben einen großen Teil von deutschsprachigen Leuten in Italien. Durch die Besetzung und Besiedlung des Westjordanlandes kommen aber noch weitere Hunderttausende und Millionen hinzu. Und da jedenfalls die Anhängerschaft der rechten Parteien in Israel teils aus strategischen Gründen, teils und wirklich aus theologisch-fundamentalistischen Gründen nicht bereit sind, Judäa und Samaria, Juda und Shomron, aufzugeben, ist diese Idee eines jüdischen Staates insofern preisgegeben oder zerstört, als dass ein großer Teil der Bevölkerung einfach nicht Juden sind. Und jetzt ist die Frage, will man die auf Jahr und Tag hinaus als zweitklassige Bürger oder Untertanen behalten, was einem im ethisch-moralischen Sinne jüdischen Staat widersprechen würde, oder will man sie zu gleichberechtigten Staatsbürgern machen und dann ist das, was jüdischer Staat heißt, in der angestrebten Form nicht mehr möglich. Dann ist das ein binationaler Staat.
Sie haben Ihre Kritik am staatsbildenden Zionismus, wie Sie betonen, vor einigen Jahren in einem, finde ich, sehr lesenswerten Buch zusammengefasst.
Also mein Buch heißt Kritik des Zionismus, es heißt nicht Kritik am Zionismus. Ich versuche in diesem Buch die Grenzen und die Möglichkeiten einer jüdischen Staatsgründung zu ermessen und komme letzten Endes zu dem Schluss, und jetzt kann man sagen, das ist irgendwie unfair, dass die zionistische Staatsgründung viel zu spät und noch dazu am falschen Ort geschehen ist. Denn andere europäische Staatsgründungen in Nordamerika, in Kanada, in Neuseeland, in Australien, das ist ja alles gegangen und das geht bis heute. Und insofern war der jüdische Nationalstaatsgedanke erstens zu spät angesichts der welthistorischen Entwicklung und zweitens, um es mal ganz platt zu sagen, einfach zu nahe an Europa. Das war nicht weit genug weg, das war kein dünn besiedeltes Gebiet, obwohl zionistische Planer in den 1920er Jahren völlig recht hatten, wenn sie gesagt haben, also gemessen an der hochverdichteten Bevölkerung in Ostmitteleuropa war das damalige Palästina praktisch ein leeres Land. Das ist schon richtig.
Aber auch wenn man zu dem Schluss kommt, dass dieser Staat Israel zu spät und am falschen Ort gegründet worden ist, heißt es damit, dass dieser Staat sich moralisch rechtfertigen muss?
Also er muss sich nicht für seine Gründung und für seine Existenz rechtfertigen, weil ein nüchterner Blick auf die Geschichte von Staatsgründungen in der Weltgeschichte würde keine Staatsgründung entdecken, die irgendwie friedlich erfolgt ist. Man kann natürlich sagen, die Trennung von Tschechien und der Slowakei in den letzten Jahren ging friedlich von dann und so haben wir eine friedliche Staatsgründung von Tschechien und der Slowakei, aber das ist lächerlich. Allerdings muss sich dieser dem Völkerrecht gemäß gegründete Staat durch den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen allerdings doch im Rahmen des internationalen Rechts dafür rechtfertigen, dass er durch die Besiedlung und Besetzung des Westjordanlandes internationales Recht bricht. Das ist, wenn ich das richtig sehe, im internationalen Recht tatsächlich nicht vorgesehen. Und ich verstehe die Aussage der Kanzlerin, dass die Existenz und das Existenzrecht des Staates Israel zur deutschen Staatsräson gehören, so, dass sich das auf Israel in den Grenzen von 1967 beziehungsweise auf Augenhöhe ausgehandelten neuen Grenzen bezieht, aber sicher nicht auf die Besatzung und Besiedlung des Westjordanlandes, so wie das heute der Fall ist.
Gehen wir nochmal zurück in die 70er Jahre. Wir sollten Ihre wissenschaftliche Karriere nicht völlig auslassen. Sie wurden Erziehungswissenschaftler. Sie waren bis 2013 Professor für Erziehungswissenschaften in Frankfurt an der Universität in Frankfurt am Main. Wie sollten wir heute umgehen mit dem zunehmenden Islamismus, mit dem Abdriften junger, schlecht integrierter Einwandererkinder in Deutschland? Was sagt der Erziehungswissenschaftler Michael Brumlik? Was tun wir da?
Das ist vergleichsweise einfach zu sagen. Das Erste ist, dass wir bundesweit in allen Bundesländern islamischen Religionsunterricht brauchen als ordentliches Lehrfach wie evangelischen oder katholischen Religionsunterricht, dass dazu an den Universitäten der Bundesländer entsprechende Ausbildungsgelegenheiten zu schaffen sind, islamische Theologie, so dass man dann auch also islamischer Religionslehrer werden kann. Das ist das Erste. Und das andere ist natürlich, aber das betrifft nun nicht nur Muslime, das ist übrigens in Frankreich sehr viel prekärer als in Deutschland, dass man dafür sorgen muss, dass junge Leute, auch wenn sie keinen höheren Schulabschluss haben, sondern einen Hauptschulabschluss, bald eine zureichende Integration in Beruf und Berufsbildung erhalten.
In Ihrer Zeit in Frankfurt, das ja irgendwie eigentlich Ihre Stadt ist, Sie sind da aufgewachsen, Sie waren Professor sehr lange da, Sie waren dann auch Mitglied der Grünen in Frankfurt, Stadtverordneter, und Sie sind bei den Grünen 1991 ausgetreten, weil die Grünen dagegen waren. Israel, damals war der erste Golfkrieg im Gange, Israel wurde von Raketen aus dem Irak bedroht, Waffen an Israel zu liefern.
Oder sogar nur zuzustimmen, dass die Bundesregierung Israel Abwehrraketen liefert. Und das war sowas von fundamentalistisch, pazifistisch, dass es mir also in der Rückerinnerung dann auch lächerlich vorkommt. Ich habe ungelogen da Freunde gehabt, die mir mit Tränen in den Augen versichert haben, sie würden gerne noch morgen oder übermorgen nach Israel zu ihren jüdischen Freunden fahren, um mit denen zusammen im Luftschutzkeller zu sitzen. Aber Waffen liefern, das geht nicht. Das fand ich ziemlich bizarr, ja.
Das ist aber eine sehr deutsche Bizarrerie, oder? Dieser Pazifismus.
Naja, lang hat sie nicht gehalten. Ich bin ja dann, insofern hat es auch was Komisches und was Beschämendes wieder eingetreten. Und dann aber wiederum, ebenfalls aus pazifistischen Gründen, bin ich dann aus den Grünen ausgetreten, als die Grüne Bundesversammlung beschlossen hat, den von Schröder und Fischer mitbeschlossenen Krieg gegen Afghanistan mitzutragen. Irgendwie war mir damals klar, daraus konnte nichts Gutes erwachsen. Es kann auch nicht sein, dass man jetzt nur, um an der Regierung zu bleiben, seine höchsten moralischen Prinzipien preisgibt. Sehe ich jetzt übrigens bei der Zustimmung der Grünen zum sogenannten Asylkompromiss mit der Bezeichnung von Serbien, Mazedonien und Bosnien als sicheren Herkunftsländern genauso.
Ganz zum Schluss nochmal, das Problem Israel-Palästina brennt weiter. Ihre These ist, dass Frieden zwischen Israel und den Palästinensern nur von außen erzwungen werden kann. Ja. Wer muss wen wozu zwingen?
Naja, die USA, die müssten den Kurs, den John Kerry nur angedeutet hat und der, was die möglichen Wahlerfolge der Demokratischen Partei auch unter einer Präsidentin Hillary Clinton angeht, sehr vorsichtig behandeln, müssten das fortsetzen. Das heißt, man müsste da, meine ich hier, ja, bequem im Studio, wirklich mal Klartext reden und sagen, also so geht es einfach nicht weiter mit dieser Siedlungspolitik. Und die Europäische Union macht das ja auch zunehmend klar, dass sie also nun auch die Einfuhr von Produkten aus der Westbank und so weiter nach privilegierten Bedingungen nicht mehr zulässt.
Ist es dann aber hilfreich, wenn die EU weiterhin mit Millionengeldern den Apparat der Hamas subventioniert und auch die Palästinenser im Westjordanland?
Natürlich nicht. Also ich meine, Hamas ist eine antisemitische Partei, die in ihrer nach wie vor bestehenden Charta seitenweise aus den antisemitischen Protokollen der Weisen von Zion absurdes Zeug abgeschrieben hat, die sich dann immer taktischerweise mal so ein bisschen mäßigt, die nach einem letzten EU-Urteilsspruch auch nicht mehr als terroristische Organisation eingestuft werden darf, was ich ziemlich absurd finde. Aber so ist die Lage. Aber Sie haben natürlich völlig recht, es kann nicht sein, dass die weiter direkt oder indirekt finanziert werden. Das Ganze wird allerdings durch den blutigen Aufruhr in der arabischen Welt heute erschwert, denn so kritisch das mit dem Israel-Palästina-Konflikt auch ist, gemessen alleine an dem, was ich in den letzten zwei, drei Jahren in Syrien abgespielt hat, ist das eine vernachlässigbare Größe. Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, im Schatten dieser sehr viel größeren Probleme des mörderischen Bürgerkriegs in Syrien, der Hunderttausende von Flüchtlingen, der Islamisierung des NATO-Partners Türkei, schrumpft das Israel-Palästina-Problem deutlich zusammen, was vermutlich eine in Anführungszeichen, Lösung weiter erschweren wird.